willkommen zu dieser Sendung, liebe Freunde. Am Mikrofon begrüße ich Jitka. Sie hören die Nachrichten. Zur Stunde wird die Plenartagung des tschechischen Abgeordnetenhauses eröffnet. Auf ihrem Programm stehen insgesamt 11 Gesetzesentwürfe, die die Grundlage der seit geraumer Zeit umstrittenen Finanzreform der Regierung bilden. Weiter werden die Abgeordneten über einige Gesetzesvorlage abstimmen, die Präsident Václav Klaus und die obere Parlamentskammer an diese zurückverwiesen hatten. Es handelt sich dabei unter anderem um eine Gesetzesnovelle zur Mehrwertsteuer. Der indische Außenminister Yashwant Sinha trifft heute im Rahmen seines dreitägigen Tschechien-Besuches unter anderem mit Außenminister Cyril Svoboda sowie Senatoren des Außenpolitischen Ausschusses zusammen. Gesprächsthemen werden unter anderem der Kampf gegen den Terrorismus sowie die bilateralen Handelsbeziehungen sein. Der Besuch des indischen Außenministers knüpft an eine Indienreise der tschechischen Minister für Verteidigung sowie Industrie und Handel an, die dort unter anderem den Verkauf von Übungsflugzeugen angeboten hatten. Im Schloss Kolodziej bei Prag ist ein tschechisch-schwedisches Seminar eröffnet worden, das der Problematik des Menschenhandels gewidmet ist. Teilnehmer der Konferenz, die unter der Schirmherrschaft des tschechischen Innenministeriums Stanislav Gross stattfindet, sind Bürgermeister verschiedener Städte bzw. Orte sowie Vertreter des Privatsektors aus Lokalitäten, wo Menschenhandel und Zwangsprostitution betrieben werden. Das Seminar ist aber auch für Experten aus staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen, für Journalisten und andere Personen bestimmt, die die Formung der öffentlichen Meinung beeinflussen können. Seit heute Morgen ist der erste Block des Atomkraftwerkes Temelin außer Betrieb. Als mögliche Ursache bezeichnete der AKW-Sprecher Milan Nebeswarsch ein falsches technisches Signal. Ihm zufolge überprüfe eine Kommission den AKW-Ausfall. Nach Meinung von Dana Kuchtova von der Bürgerinitiative Südböhmische Mütter, die gegen den Meiler kämpft, sei es offensichtlich zu einer sogenannten schnellen Abschaltung gekommen. Das tschechische Kabinett hat auf seiner Sitzung am Montag einem Vorschlag des Ministeriums für Arbeit und Soziales zugestimmt, nachdem die bestehenden Renten ab Januar kommenden Jahres um 2% erhöht werden sollen. Für die Pensionäre bedeutet dies im Schnitt eine um 144 Kronen, das sind umgerechnet ca. 3 Euro höhere Monatsrente. Die stärkste Oppositionspartei in Tschechien, die Demokratische Bürgerpartei, ODS, will der sozialliberalen Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten, ČSSD, Christdemokraten, KDU-ČSL und der liberalen Freiheitsunion, USDEU, noch in dieser Woche ihr Misstrauen aussprechen. Der Exekutivrat der Partei entschied am Montag, seine Abgeordneten in diesem Vorhaben zu unterstützen. Die Regierung Spillerschade der Tschechischen Republik begründete der ODS-Vizevorsitzende Petr Nečas die Entscheidung. Das waren die Meldungen. Durch die Sendung führt jetzt Philipp Kaute.
Tagesecho. Vielen Dank an die Nachrichtenredaktion. Bei uns im Tagesecho geht es in den folgenden Minuten um diese Themen. Der politisch heiße Herbst hat nun endgültig begonnen. Das tschechische Parlament debattiert über die Finanzreform und die Oppositionspartei ODS liebäugelt sogar mit dem Stellen der Vertrauensfrage. Der Rat zur Gleichstellung von Frauen und Männern fordert, mehr Frauen sollen in öffentliche Funktionen. Und außerdem, Verteidigungsminister Kostelka hat seine Pläne dazu vorgestellt, wie er die tschechische Armee reformieren will. Mein Name ist Philipp Kaute. Schönen guten Tag. Am Dienstagnachmittag begann, Radio Prag hat im Vorfeld berichtet, im tschechischen Abgeordnetenhaus die mit Spannung erwartete Debatte über die von der Regierung geplante Finanzreform. Dies allein würde gewiss schon für genügend Aufregung auf dem innenpolitischen Parkett hierzulande sorgen. Doch damit nicht genug. Die oppositionelle Demokratische Bürgerpartei ODS will die brodelnde Atmosphäre gleich ausnützen und hat für die nächsten Tage einen Misstrauensantrag angekündigt. Mehr von Gerald Schubert.
In der tschechischen politischen Berichterstattung, da überschlagen sich derzeit die Spekulationen darüber, wie lange sich das sozialliberale Kabinett vom Premierminister Wladimir Spiller noch am Ruder halten kann. Der Grund, die ohnehin brüchige Mehrheit von 101 zu 99 Stimmen, auf die sich das Kabinett im Abgeordnetenhaus stützen kann, ist durch Kritik an dem 8,5 Milliarden Euro schweren Reformpaket noch ein bisschen fragiler geworden. Denn auch aus den Reihen der Regierungsparteien regt sich da und dort Widerstand. angespannt gegen bestimmte Details in den Gesetzesvorlagen. In dieser angespannten Atmosphäre setzt nun die oppositionelle Demokratische Bürgerpartei ODS noch eins drauf. Sie hat angekündigt, im Verlauf der am Dienstagnachmittag begonnenen Unterhausdebatte einen Misstrauensantrag einzubringen. Die Hauptargumente der ODS: die Reform sei keine Reform, sondern nur Makulatur und das geplante Haushaltsdefizit sei nach wie vor zu hoch. Was aber die Erfolgsaussichten des Misstrauensantrags betrifft, so ist in der ODS einstweilen kein allzu großer Optimismus spürbar. Parteichef Mirek Topolánek:
Ich möchte das im Hinblick auf die Verfassung so ausdrücken. Jeder Abgeordnete steht bei der Abstimmung für sich alleine und er entscheidet alleine nach bestem Wissen und Gewissen. Ich glaube aber, die Situation in den anderen Parteien ist sehr unübersichtlich und daher möchte ich mich in dieser Richtung auf keine Spekulationen einlassen.
Der sozialdemokratische Premierminister Wladimir Spiller hingegen ist nach wie vor zuversichtlich, sich auf die Stimmen aller Regierungsabgeordneten verlassen zu können.
Die ODS hat nicht die nötigen Stimmen und sie wird sie auch nicht bekommen. Und was all ihre Aussprüche betrifft, das sind hübsche Slogans und ich glaube, man kann sie sehr schön verwenden in dem gewissen parteiinternen Führungskampf. Weiter habe ich dazu keine Kommentare.
Wenn die ODS mit ihrem Misstrauensantrag Erfolg haben sollte, dann peilt sie eine Übergangsregierung und möglichst schnelle Neuwahlen an. Wenn nicht, dann hat Premierminister Spiller eine weitere Runde im Dauerkampf mit der Opposition für sich entschieden. Eine pauschale Zustimmung für die angesprochene Finanzreform bedeutet das aber noch nicht.
Einen höheren Anteil von Frauen in öffentlichen Funktionen. Das verlangt der Regierungsrat für Chancengleichheit für Frauen und Männer. Für die Durchsetzung der Gleichheitsprinzipien soll künftig vielleicht sogar ein spezielles Ministerium sorgen. Margareta Maurova berichtet.
Der EU-Beitritt der Tschechischen Republik soll den Frauen hierzulande helfen, eine bedeutendere Rolle in der Gesellschaft zu spielen und bessere Arbeitsmöglichkeiten zu gewinnen. Denn der jetzige Vergleich mit der EU fällt für die tschechischen Frauen nicht besonders günstig aus. Aufgrund der Empfehlungen der Europäischen Union hat der Regierungsrat für Chancengleichheit für Frauen und Männer Ratschläge erarbeitet, deren Umsetzung zum Ausgleich der Chancen der Geschlechter beitragen soll. Wie die Vorsitzende des Rates, die Abgeordnete Anna Čurdová, informierte, wurde dem Kabinett unter anderem empfohlen, den Innenminister mit der Erarbeitung der inhaltlichen Leitlinien einer neuen Regelung des Wahlgesetzes zu beauftragen. Diese soll die gleiche Vertretung von Frauen und Männern sowohl auf Kandidatenlisten als auch in der Zusammensetzung einzelner gewählter Organe auf Ebene der Gemeinden, der Landkreise sowie auf der höchsten Ebene der des Parlaments sichern. Die Tschechische Republik steht in dieser Hinsicht weit zurück. Čurdová nannte Frankreich als Beispiel, wo seit 2001 das sogenannte Paritätsgesetz für Wahlen auf allen Ebenen gilt. In Schweden gibt es zwar kein entsprechendes Gesetz, diese Regel gilt jedoch als Usus. Der Anteil der Frauen in den Kammern des tschechischen Parlaments liegt dabei weit unter einem Viertel, im Senat bei 12 und im Abgeordnetenhaus bei 17%. Im Kabinett bilden die Frauen 14,3%, genauso wie im Richterkollegium des Verfassungsgerichts. In hohen Managerfunktionen würde man nur 8% Frauen finden. Der Rat hat der Regierung des Weiteren empfohlen, der Arbeit einzelner Ministerien und Behörden mehr Aufmerksamkeit zu widmen und in diesen spezielle Beauftragte für diese Problematik einzusetzen. Das Kabinett sollte auch das Arbeitsrecht in dem Sinne ergänzen, dass Arbeitgeber mit mehr als 50 Arbeitnehmern die Gleichheit beider Geschlechter obligatorisch durchsetzen müssen. Über dies alles soll künftig ein für Frauen zuständiger Minister bzw. eine Ministerin wachen. Ein solches Amt gibt es in Tschechien im Unterschied zu vielen Ländern Europas im Moment noch nicht.
Viel wurde bereits davon gesprochen und auch von uns darüber berichtet, dass die tschechische Armee bis zum Jahr 2006 ihre Transformation von einer auf der Basis des Grundwehrdienstes beruhenden Streitkraft hin zu einer Berufsarmee vollzogen haben will.
Nach dem überraschenden Rücktritt von Ex-Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík im Frühjahr dieses Jahres schien die Realisierung der ambitionierten Armeereform wieder etwas in weitere Ferne gerückt. Doch dieser Tage hat erstmals auch sein Nachfolger Miroslav Kostelka eine konkrete Konzeption zur Umsetzung der Reform auf den Tisch gelegt. Lothar Martin informiert Sie über die Einzelheiten.
Die tschechische Armee, die derzeit eine Stärke von über 60.000 Soldaten hat, wird bis einschließlich des Jahres 2006 Schritt für Schritt die Anzahl der Wehrdienstleistenden auf null herunterschrauben und dann nur noch aus 33.200 Personen bestehen, von denen rund 8.000 Leute zivile Angestellte sein werden. Das Korsett der neuen Berufsarmee wird dann vor allem aus Unteroffizieren und Rottmeistern gebildet, während sich die Anzahl von hochrangigen Offizieren drastisch verringern wird. Dabei wird versucht, den Letztgenannten, falls sie nicht ohnehin ins Rentenalter eintreten, ein neues Wirkungsfeld in alternativen Bereichen anzubieten. Die Armee verlassen muss auch ein Teil der Zivilangestellten. Diese erhalten jedoch in Abhängigkeit von der Länge ihrer Tätigkeit bei den bewaffneten Streitkräften eine Abfindung von bis zu dem Neunfachen ihres durchschnittlichen Monatsgehaltes. Die Obergrenze der Abfindung wird in den Fällen ausgereizt, in denen es sich um Zivilbeschäftigte handelt, die über 25 Jahre der Armee die Treue gehalten haben. Die Abfindungsmodalitäten sind, ich würde sagen, luxuriös, merkte dazu Verteidigungsminister Kostelka an. Wo weniger Soldaten ihren Dienst leisten, nein, in Zukunft ihren Job machen werden, da wird es auch zu Einsparungen bei Kampftechnik und Ausrüstung kommen. Wie sich deren Anzahl verringern wird, dazu sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums Ladislav Sticher gegenüber Radio Prag.
Die Armee wird in der Tat kleiner. Nichtsdestotrotz erfolgt ihr Umbau hin zu einer Berufsarmee weiterhin nach der Philosophie, wie sie der ehemalige Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík ausgegeben hat. Das bedeutet, obwohl die Streitkräfte kleiner werden, so werden sie einen sehr spezifischen Charakter haben. Unsere derzeitige Dominante sind zum Beispiel die Einheiten zur Abwehr von ABC-Waffen und wir beabsichtigen auch weiterhin uns auf den Ausbau von professionell ausgebildeten und ausgerüsteten Spezialeinheiten zu orientieren. Auch wenn alle Komponenten zurückgefahren werden, so wird ein gewisser Teil an Technik bleiben. Dazu gehören auch Düsenabfangjäger und ein kleines Kontingent an Panzern vom Typ T-72, wo wir mit der Anzahl von 30 Stück rechnen.
Neben den erwähnten 30 Panzern wird eine weitere Anzahl von ihnen konserviert werden und nur für den Fall zum Einsatz kommen, sollte sich Tschechien einer ernsthaften Bedrohung ausgesetzt sehen. In solch einem Fall will man auch auf Panzerabwehrwaffen und moderne Kampfhubschrauber vom Typ Mi-24 zurückgreifen. Die Luftstreitkräfte sollen nach den neuesten Vorstellungen des Verteidigungsministeriums über 24 bis 36 leichte Kampfflugzeuge vom Typ L-159 Alka aus heimischer Produktion verfügen. Minister Kostelka ist jedoch auch ein Befürworter für den Erwerb von Überschalljagdflugzeugen. Hierzu zieht man in Betracht, 14 ältere Maschinen von NATO-Verbündeten zu mieten oder billig zu kaufen.
Im Rahmen der Prager Woche, die am vergangenen Freitag im Sudetendeutschen Haus in München eröffnet wurde, wird am kommenden Donnerstag und Freitag auch ein literarisches Seminar veranstaltet. Diese Tagung Sudetendeutscher Autoren trägt den Titel Kindheit und Jugend 1938 bis 1945. Martina Schneibergowa fragte die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Adalbert-Stifter-Vereins Anna Knechtel danach, warum eben die erwähnte Zeitetappe das Thema der Tagung sein wird.
Ja, also es lässt sich ein Defizit feststellen in der Behandlung dieses Themas. Zum Ersten, weil es eigentlich aktuell überhaupt keine Zusammenstellung gibt, die das Schaffen sudetendeutscher Autoren vermitteln würde, besonders in der letzten Zeit. Also die letzten Arbeiten liegen schon über 20 Jahre zurück. Und jetzt zu dem Thema selbst. Es ist eigentlich verwunderlich, dass, obwohl ein Großteil der heute lebenden sudetendeutschen Autoren seine Kindheit oder Jugend ja im Sudetengau und Protektorat verbracht hat, dass also diese Zeit eigentlich unseres Wissens nie thematisiert wurde in einem Einzelseminar oder in einer Veranstaltung. Und wir haben deshalb mehrere Autoren eingeladen, A, um zu referieren und B, um ihre eigenen Werke vorzustellen, die sich mit dieser Zeit behandeln.
Um welche Autoren handelt es sich? Ich habe gehört, dass da zum Beispiel auch Jiří Kosta teilnehmen wird.
Ja, also Jiří Kosta wird teilnehmen und zwar in Vertretung des tschechischen Pen-Clubs. Er hat ja auch ein Buch geschrieben über diese Zeit, beziehungsweise eine Autobiografie, in der er sein Leben beschreibt, wo natürlich diese Zeit auch behandelt wird. Er wird ein Grußwort sprechen, zusammen mit Ivan Binar, auch ein tschechischer Schriftsteller. weitere Autoren, die wir eingeladen haben, die auch dann am Abend des Freitags, 26. September, lesen werden, sind Johanna Anderka, eine Lyrikerin, dann eine sehr bekannte Autorin, die auch zur Gruppe 47 gehörte, Barbara König, dann Rudolf Meyer-Freiwaldau, Inge Metfessel, Erich Pavlou und ein tschechischer Autor, Josef Nesvadba, der bekannt ist als Science-Fiction-Autor.
Sie haben jetzt die öffentliche Lesung erwähnt. Bestandteil des Seminars sind auch einige Vorträge. Wer wird diese Vorträge halten?
Ja, diese Vorträge sind gedacht als Einführung, und zwar wird vormittags Herr Herbert Schmidt-Kasper, das ist selber ein Autor von Romanen, die in den 60er Jahren rausgekommen sind und auch sehr bekannt waren, er wird sprechen über das Thema Kindheit 1938 bis 45 mit literarischen Beispielen. Die Literatur, soweit sie diese Jahre darstellt, wird dann vorgestellt von Heinrich Plätticher, selbst Autor und Literaturwissenschaftler.
Einer der Veranstalter dieser Tagung ist der Adalbert Stifter Verein. Mit wem arbeiten Sie dabei zusammen?
Wir haben die Tagung geplant in enger Zusammenarbeit mit Franz-Peter Künzel. Der ist Mitglied der Esslinger Künstlergilde und gleichzeitig Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung ostmitteleuropäischen Schrifttums. Der hat mit uns zusammen ausgewählt, welche Autoren wir einladen, und hat die Tagung mitgeplant. Nur noch zur Information, er ist sehr bekannt als Übersetzer aus dem Tschechischen und hat zum Beispiel einen großen Teil des Werks von Bohumil Hrabal übersetzt.
Für wen sind diese Vorlesungen bestimmt? Also rechnen Sie damit, dass da auch zum Beispiel Bohemistik-Studenten daran teilnehmen werden?
Wir rechnen damit, wir hoffen es. Wir haben einige Autoren gezielt eingeladen, weil es auch ein bisschen eine Arbeitstagung sein soll. Aber das Programm ist natürlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Und ich will auch nicht unerwähnt lassen, dass die Tagung schon am Donnerstagabend beginnt, und zwar mit einem Vortrag von Peter Becher. Es ist ein DIA-Vortrag mit dem Titel Prager Literatur 1939 bis 45. Es werden darin behandelt zum Beispiel die Preisverleihungen, die bis in die späten 30er Jahre noch stattfanden, und die Preise sind natürlich dann auch missbraucht worden und umgewandelt worden. Um all diese Sachen wird es in dem Vortrag gehen.
Ja, soweit also die tagesaktuellen Informationen in unserem Tagesecho. Und weiter geht's mit dem Hörerforum und Lothar Martin.
Ahoi und herzlich willkommen zum Hörerforum von Radio Prag. Haben wir bei unserer Sendung vor 14 Tagen ausnahmslos Hörer zu Wort kommen lassen, die in diesem Jahr die Tschechische Republik, Prag und mithin auch unsere Redaktion besucht haben, so wollen wir uns heute wieder etwas näher mit der Post befassen, die innerhalb der zurückliegenden 4 Wochen bei uns eingegangen ist. Also bleiben Sie dran. Eines der Themen, das in unserer aktuellen Hörerpost am häufigsten aufgegriffen wurde, ist die Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings durch die ehemaligen Sowjettruppen am 21. August 1968. Herr Horst Krüger aus Hannover schrieb uns dazu:
Ihre Sendung über den 21. August 1968 ruft auch in mir wieder Erinnerungen wach. Mit großer Aufmerksamkeit und Hoffnung hatte ich die Wochen und Monate davor verfolgt, oft auch etwas überrascht, dass es Alexander Dubček gelungen war, einen Kurs einzuschlagen, der zumindest eine deutliche Besserung für ihr Land versprach, fort von dem Bolschewismus sowjetischer Prägung. Immer stellte ich mir aber auch die bange Frage, wie lange geht das gut? Wie lange lässt sich Moskau diese Entwicklung bieten? Der 17. Juni 1953 war mir noch in böser Erinnerung. Leider waren meine Befürchtungen berechtigt, als plötzlich die fremden Truppen als Retter bei ihnen auf den Straßen patrouillierten. In mir machte sich, obwohl ja nicht selbst betroffen, eine große Betroffenheit breit. Wieder war ein Ansatz zur Erreichung eines menschlicheren Lebens brutal erstickt worden.
Auch Herrn Helmut Matt aus Herbolzheim im Breisgau haben die Ereignisse vor 35 Jahren stark berührt, wie seine Zuschrift verdeutlicht.
Ihre Dokumentation der Ereignisse des Prager Frühlings ist sehr beeindruckend. Besonders ergreifend war der Bericht über die Rückkehr der tschechischen Delegationen aus Moskau und die Dubček-Rede unter Tränen. Die Ereignisse des Prager Frühlings waren Ausdruck des demokratischen Bewusstseins und des Willens der Menschen, um die Freiheit zu kämpfen. Was damals mit militärischer Gewalt niedergewalzt worden ist, fand ja bekanntlich 21 Jahre später in der Samtenen Revolution seinen Abschluss.
Kurz und bündig brachte Herr Thomas Kubaschewski aus Berlin seine Meinung zu diesem Thema wie folgt zum Ausdruck.
Ach, wenn doch Gorbatschow schon 1968 den Umschwung in der Sowjetunion vollbracht hätte, dann wären Europa 20 Jahre an Leid erspart geblieben.
Einige Dissonanzen wären mit Sicherheit auch im deutsch-tschechischen Verhältnis erspart geblieben, hätte nicht der tschechische Ex-Premierminister Miloš Zeman im Frühjahr letzten Jahres zu seinem viel diskutierten Rundumschlag gegen die Sudetendeutschen ausgeholt. So sieht es jedenfalls unser Stammhörer Engelbert Borgner aus Hildesheim in seinem Schreiben, in dem er sich mit dem Anfang September stattgefundenen Besuch von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Tschechien befasste.
Der Besuch von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Prag war zwar nur kurz, aber nach der Absage im vorigen Jahr wegen der Äußerungen des damaligen Premiers Zeman gegenüber den Sudetendeutschen war es doch wohl nötig, die Gräben wieder zuzuschütten und wieder Normalität in den Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien herzustellen. Dieses scheint ja nach den ersten Verlautbarungen gelungen zu sein. Vor allem war dieses Treffen im Hinblick auf den baldigen EU-Beitritt Tschechiens im Mai nächsten Jahres sehr wichtig.
Ähnliche Aspekte betrachtete auch Herr Ulrich Stümke aus Essen, der uns zur Schröder-Visite in Tschechien Folgendes mitteilte.
Der Besuch von Bundeskanzler Schröder stand in den vergangenen Tagen ein wenig im Mittelpunkt des politischen Geschehens. Bleibt zu hoffen, dass die früheren Querelen wegen der damaligen Äußerungen über die Sudetendeutschen nun beseitigt sind. Es ist sicherlich nicht gut, die dunkle Vergangenheit immer wieder neu aufleben zu lassen. Aus der Geschichte sollte man lernen, um es in der Zukunft besser oder anders zu machen. Die Entscheidungen, welche die EU betreffen, bieten ausreichend Spielraum dafür.
Heutige Politiker sind sich jedoch mitunter nicht in ausreichendem Maße dessen bewusst, dass sie auf Fragen zur Vergangenheitsbewältigung oft nicht sensibel genug reagieren. Dies schließen wir jedenfalls aus dem vom 31. August datierten Brief von Herrn Fritz Andorf aus Meckendorf, der uns darin unter anderem diese Zeilen schrieb.
Im heutigen Schauplatz wurden wieder einmal die deutsch-tschechischen Beziehungen beleuchtet. Es wurde zwar auf eine Verbesserung hingewiesen, gleichzeitig wurde aber auf die fortdauernden Probleme hingewiesen, wie die unseligen Beneš-Dekrete. Gewundert hat mich ein wenig, dass das geplante Denkmal für die Vertreibung nicht erwähnt wurde. Da hat sich ja Herr Spidler kürzlich mit seiner Äußerung eingemischt, dass dieses Denkmal keinesfalls in Berlin gebaut werden dürfe. Nun, über diese Einmischung und auch ein wenig Anmaßung habe ich mich als Betroffener doch ein wenig geärgert.
Die verbleibenden Minuten unseres Hörerforums reichen leider nur dazu aus, um einige andere Themen noch kurz anzureißen. So äußerten sich einige unserer Hörer sehr betroffen zum Tod des Pantau-Regisseurs Jenschich Polak, wie zum Beispiel Herr Thorsten Brandenburg aus München.
Traurig war die Meldung, dass der Regisseur von Pantau gestorben ist. Als Kind habe auch ich diese Serie im Fernsehen sehr gerne gesehen. Überhaupt gab es in den späten 60ern und den frühen 70ern viele schöne tschechische Kinderfilme, an die ich mich sehr gerne erinnere.
Engelbert Borgner fügte an, dass er die Pantau-Serie, die eigentlich für Kinder gedacht ist, auch als Erwachsener gern sehe. Nun, Herr Borgner, da sind Sie ganz bestimmt nicht die Ausnahme. Zu dem in unseren Sendungen schon mehrfach diskutierten Empfang unseres Programms auf Mittelwelle wollen wir nachfolgend noch eine Zuschrift beisteuern. Es sind die Erfahrungswerte von Herrn Ralf Urbanschik aus Eisleben, der uns wissen ließ.
Im Hörerforum wurde die Empfangsqualität auf Mittelwelle diskutiert. In den 70er und 80er Jahren hörte ich Radio Prag ausschließlich auf Mittelwelle 1287 kHz. Denn zu dieser Zeit war der Empfang dort immer besser als auf der Kurzwellenfrequenz. Zurzeit sieht es jedoch völlig anders aus, wenigstens an meinem Standort. Die Kurzwellen sind ungestört mit einem starken und gut verständlichen Signal. Die Mittelwelle hingegen wirkt dumpf und leise. Die Verständlichkeit wird durch ein Echo stark eingeschränkt, welches periodisch stärker und wieder schwächer wird. Dennoch begrüße ich es, dass das Programm um 18 Uhr UTC auch auf Mittelwelle ausgestrahlt wird. Das ist ein anderer, sehr robuster Empfangsweg, den man immer dann wählen kann, wenn einem die Kurzwelle oder Satellit nicht zur Verfügung stehen.
Immer wieder reichen uns auch Zuschriften wie die von Herrn Helmut Samhaber aus Hörsching in Österreich, der sich mit folgender Bitte an uns wandte.
Ich ersuche Sie um ein Heftchen in deutscher Sprache, wo Frequenzen in Megahertz und Kilohertz drinnen stehen, die man auch in Österreich empfangen kann. Ich bitte Sie auch um die Bekanntgabe von Sendern, die man auch über das Satellitenfernsehen empfangen kann und ob diese verschlüsselt sind oder nicht.
Nun, Herr Samhaber, in einer recht bekannten Fernsehwerbung würde man jetzt sagen, das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Wir selbst können einen solch detaillierten Service nicht gewährleisten, denn das sprengt den Rahmen unserer zeitlichen Möglichkeiten. Doch wir möchten Ihnen und allen anderen Hörern, die ähnliche Wünsche haben, hiermit eine aller 14 Tage erscheinende Zeitschrift empfehlen, die auf fast alle diesbezüglichen Fragen eine Antwort hat. Es ist die Zeitschrift Radiokurier weltweit hören, die vom ADDX e.V. in Düsseldorf herausgegeben wird. Die Redaktion der Zeitschrift erreichen Sie unter der Anschrift Redaktion Radiokurier weltweit hören, Postfach 130 124 in 40 55 1 Düsseldorf oder per Fax unter der Nummer 0211 79 32 72 beziehungsweise per E-Mail unter der Adresse kurier@addx.de. In dieser 36 Seiten umfassenden Zeitschrift finden Sie regelmäßig neben der Vorstellung von verschiedenen Rundfunkstationen aus aller Welt auch deren Adressen und Frequenzen, jede Menge Programmhinweise und Höreranfragen sowie ein übersichtliches Logbuch. Und das alles für nur 4 Euro im Monat. In der letzten Ausgabe vom 15. September des Jahres war unter anderem auch eine Fotoreminiszenz von der EDXC-Konferenz 2003 Gestaltungshinweis und mit ein paar Souvenirartikeln ein klein wenig unterstützt haben. Dies fand jedenfalls unser Hörer Gerhard Siegbert aus Frankfurt am Main, der uns gleich 3 von Konferenzteilnehmern handsignierte Erinnerungskarten zukommen ließ. Dafür möchten wir uns hiermit zum Abschluss unserer heutigen Sendung ganz herzlich bedanken und versichern, dass wir auch in Zukunft uns bemühen werden, einen guten Draht zu unseren Hörern zu finden. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihr Wiedersehen, heute in 14 Tagen, Ihr Lothar Martin.
Ja, und mit dem Hörerforum beenden wir die halbe Stunde in deutscher Sprache hier bei Radio Prag. Mein Name ist Philipp Kaute, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci